Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße an meiner Seite den in Zimt und Zucker gewälzten Churro Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Einen wunderschönen guten Tag Kevin und hallo da draußen.
Ja, du bist mein Süßer und deswegen freue ich mich, dass wir hier nach dem großen Preis von Mexiko miteinander sprechen. Ein Rennen, was weder Lando Norris noch Max Verstappen gewinnen konnte. Nee, es war Carlos Sainz Junior. Ja, also der Ferrari-Pilot sichert sich seinen 6. Grand Prix-Sieg in der Formel 1. Und diese Folge heute heißt die Tränen von Mexiko. Ja, es wurden Freudentränen vergossen, es wurden auch traurige Tränen vergossen. Also nicht offensichtlich, aber wir bilden uns diese traurigen Tränen ein. Und in der Mitte haben wir auch ganz viel, wo Tränendrüsen gedrückt worden sind. Ob positiv oder negativ, das finden wir in dieser Ausgabe heraus. Erstmal der Hinweis von uns zu Beginn. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ja, also wenn ihr Feedback zu den Sendungen habt, dann kommt gerne in unsere Fangruppen Starting Grid F1 Fans. Das ist unsere Original-Fangruppe, unsere OG-Gruppe bei Facebook. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr denn noch Facebook nutzt. Dann sind wir bei Telegram. Ja, solange es diese App noch gibt, sind wir auch noch da. Wer weiß, wie lange noch. Deswegen genießen wir die Zeit in der Starting Grid Fans Telegram-Gruppe. Und ziemlich neu noch, im Aufbau, aber richtig, richtig cool, unser Discord-Channel. Also wenn ihr bei Discord unterwegs seid, dann schaut doch auch dort gerne rein. Da wird es in Kürze auch mal wieder ein Q&A von und mit uns geben, wo ihr gerne auch mal mit uns quatschen könnt, rund um den Podcast, um uns und natürlich rund um die Formel 1. Ja, Dennis, die Freudentränen bei Carlos Sainz. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon aus Tequila bestehen oder nicht. Auf jeden Fall hat er ja schon angekündigt, der wird ordentlich feiern gehen. Der wird diesen Sieg genießen. Das war ein wichtiger Sieg, weil, und das ist natürlich für ihn das Traurige wiederum, es könnte sein letzter in seiner Formel-1-Karriere sein.
Richtig. Vermutlich ist es zumindest erstmal der letzte für lange Zeit, außer ihm gelingt diese Saison noch ein Kunststück. Er kam sehr unerwartet und ich glaube, deshalb ist die Freude auch groß. Aber am Ende des Tages muss man sagen, an diesem Wochenende, nachdem Carlos Sainz in den letzten Wochen ja doch mit Charles Leclerc nicht wirklich immer mithalten konnte, hat er das jetzt wirklich bravourös und famos gemacht. Und wir haben ja in der Watchparty noch drüber gesprochen, eigentlich mit dieser Konstanz und dieser Schnelligkeit auch jegliche Frage weggewischt, ob man da eventuell über Stallorder nachdenken sollte. Weil die Gelegenheit war natürlich günstig, um Charles Leclerc vielleicht nochmal den Ticken mehr ins WM-Rennen zu schicken. Aber Carlos Sainz war an diesem Sonntag einfach unschlagbar und deshalb der absolut verdiente Sieger.
Ja, das hat man nicht machen müssen, weil man bei Ferrari auch, ich sag mal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht genau, was man mit Charles Leclerc vorhatte. Auf jeden Fall hatte er ja einige Probleme, musste ziemlich früh im Rennen schon Lift and Coast machen. Erst wegen des Motors, dann später wegen der Bremse. Dann hat sich Leclerc ja noch fast selber in die Wand buxiert nach der Mansell-Kurve, also der letzten Kurve vor der Stadtzielgeraden, als er wirklich das Auto noch mit einem heldenhaften Manöver abgefangen hat. Das war schon richtig, richtig gut von ihm. Und Carlos Sainz hat zwar den Start verloren gegen Max Verstappen, naja, unfreiwillig, weil Verstappen ihm natürlich in Kurve 1 jetzt nicht den maximalen Platz gelassen hat, obwohl man da fairerweise sagen muss, wir kommen ja später noch auf das, was Verstappen mit Norris hatte. Das fand ich jetzt noch halt eine relativ normale Startphase. Da nicht zu bestrafen, war sicherlich klug, vor allem, weil auch Sainz ja gemerkt hat, dass er die Pace hat und dann das Ganze auf der Strecke geklärt hat. Aber was klar war danach, als er Max Verstappen vorbei war, an ihm führt kein Weg vorbei. Und das war wirklich nach der Qualifikation am Samstag ein richtig starkes Wochenende, was er da insgesamt gezeigt hat, der Spanier. Ja, erst der 6. Sieg in der Formel 1. Sein letzter war letztes Jahr in Singapur, also auch von der Pole Position gestartet. Ja, das spricht eigentlich auch dafür, dass er wirklich ein richtig gutes Jahr bis hierhin hatte, ne? Also ich glaube, man kann festhalten, wenn man bei ihm noch das Rennen, das er in Saudi-Arabien verpasst hat, aufrechnet, wo er mit Sicherheit bei der Performance des Autos da ein gutes Ergebnis eingefahren hätte, hätte er jetzt noch ein paar mehr Punkte auf dem Konto. Aktuell sind es ja 240, 11 Punkte hinter Oscar Piastri, der hat 251 und ist Vierter in der Fahrerwertung. Ja, und viele fragen sich, hat man bei Ferrari einen Fehler gemacht, Sainz wegzuschicken und Lewis Hamilton zu holen? hat man da einen Fehler gemacht? Ja, das müssen wir erst nächstes Jahr. Ich würde es gerne mal anders aufdröseln. So ironisch, wie das jetzt klingt, ist es vielleicht der beste Zeitpunkt für Carlos Sainz, Ferrari zu verlassen tatsächlich, weil, so traurig das natürlich für ihn ist, dass er von einem Spitzenteam zu Williams wechselt. Auch Charles Leclerc ist stärker geworden in den letzten Wochen und die Gefahr, dass Leclerc jetzt 2025, wenn das Ferrari-Auto natürlich komplett gut funktioniert und für ihn sehr gut funktioniert, dass Sainz da irgendwie untergehen könnte, das wäre natürlich richtig groß. Und so kriegt Sainz jetzt die Möglichkeit, einen wirklich sehr liebevollen, sehr schönen Abschied und eine kleine Abschiedstour zu feiern.
Ja, die Umstände, die er jetzt um seinen Abschied hat, die sind natürlich sensationell gut. Er hat jetzt nochmal einen Sieg geholt. Ich glaube am Ende des Tages schon, Formel-1-Fahrer tritt an, um Rennen zu gewinnen. Und wenn wir ehrlich sind, das wird im Ferrari definitiv eher möglich sein als im Williams. Von daher würde ich das so sehen, dass es sicher, und die Punkte von dir, die würde ich auch absolut so nehmen, ich glaube nächstes Jahr gegen Charles Leclerc sehr, sehr schwer fühlen würde, wenn nicht fast... Ja, fast unmöglich, würde ich schon sagen, weil Charles Leclerc einfach am Ende des Tages, wenn es drauf ankommt, immer derjenige ist, der da ist. Und ich glaube auch, wenn er ein Auto hat, mit dem er um die WM kämpfen kann, dann auch rigoros den eigenen Teamkollegen hinter sich lassen würde. Die Frage ist, als Carlos Sainz, kann man dann damit zufrieden sein, eben ab und zu mal einen Sieg abzustauben? Ist wahrscheinlich schöner, als im Mittelfeld zu fahren, aber... Natürlich, er wäre dann definitiv die Nummer zwei. Ich glaube, das hat sich nach dem Abgang von Mattia Binotto dann doch sehr grob auch rauskristallisiert. Und bei Williams ist er eben die unangefochtene Nummer eins. Die wird er sein, auch wenn auf dem Papier vielleicht am Anfang gesagt wird, die beiden sind free to race. Aber Carlos Sainz ist der Superstar, den sie geholt haben für ihr Team. Carlos Sainz ist der, mit dem sie arbeiten wollen. Und von daher hat er da dann eine ganz andere Stellung. Und das kann auch was heißen. Und wie gesagt, ab 2026 werden die Karten dann nochmal neu gemischt und vielleicht war es dann doch am Ende ein positiver Wechsel für Carlos Sainz. Ich glaube, dass man sich bei Williams was aufbaut und das würde ich schon nicht von der Hand weisen, dass Carlos Sainz da vielleicht dann doch am Ende des Tages ein glückliches Händchen hat. Ich erinnere mich an die Zeit nach dem letzten Motorenreglement, wo Felipe Massa und Valtteri Bottas dann auch sehr oft sehr vorne mitgefahren sind im Williams.
Und unter Umständen hat er natürlich auch die Möglichkeit, sich nochmal dafür ein Top-Team zu empfehlen. Ja. Ja, also das darf man natürlich auch nicht von der Hand weisen, dass die Möglichkeit besteht, auch wenn es natürlich ja kompliziert wird für Carlos Sainz, das nochmal zu schaffen. Aber wir sehen ja, bei Red Bull passiert eine ganze Menge. Wie es bei Mercedes weitergeht, das muss man auch sehen in den nächsten Jahren. Also da gibt es vielleicht noch die Möglichkeit für ihn, da nochmal reinzustechen. Freudentränen gab es auf jeden Fall auch generell bei Ferrari, muss man sagen. Du hast die Konstrukteurswertung, glaube ich, gerade schon angesprochen. Man ist jetzt auf Platz 2 geklettert, 537 Punkte, hat jetzt noch 29 Punkte Rückstand auf Platz 1, immer noch McLaren mit 566 Punkten. Und man hat mit diesen Punkten es auch geschafft, Red Bull direkt mal auf Distanz zu schieben. Die haben nämlich jetzt schon 25 Punkte Rückstand. Also, wir sprechen gleich noch über Red Bull, aber wenn wir bei Ferrari bleiben, muss man echt diese Entwicklung der letzten Rennen, also da muss man den Hut vorziehen, dass man nach einer schweren Zeit, nach dem ersten Update, ich glaube es war in Spanien, was nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, wo man ja eigentlich dachte, nach dem Sieg von Leclerc in Monaco mit den Updates, da geht es dann richtig ab. Ja, man hat sich da irgendwie verzockt, man hat da irgendwas falsch gemacht, das hat man nach und nach ausgebessert und jetzt entwickelt man ein Momentum, was einen natürlich auch ins Jahr 2025 tragen kann. Die Frage ist, bei den 29 Punkten Rückstand, die man auf McLaren ganz oben hat und wenn man jetzt die drei Teams mal anhand ihrer Fahrerpaarung bewertet, finde ich, Dennis, dass Ferrari das stabilste Fahrerduo hat mit Sainz und Leclerc, die beide wirklich herausragend in Form sind. Während wir bei McLaren jetzt aktuell schon Diskrepanz zwischen Lando Norris und Oscar Piastri haben. Also Piastri hat jetzt ein bisschen Federn gelassen in den letzten Rennen auch, wirkt unkonstant und schafft es nicht so wirklich, diese Maximalergebnisse einzufahren. Ja, und bei Red Bull, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren, dass das ein Einmann-Team ist mit Max Verstappen. Die können froh sein, dass sie Max Verstappen haben, sonst wird es noch dramatischer aussehen in der Konstrukteurs-WM, da bin ich mir ganz sicher. Das ist doch eigentlich, im Tennis würden wir sagen, Advantage Ferrari, oder?
Ja, Ferrari hat momentan super Momentum und wie du sagst, zwei Fahrer, die dauerhaft vorne gut performen. McLaren hätte ich jetzt persönlich vor ein paar Wochen noch gesagt, die haben definitiv noch die größere Dynamik im Fahrerduo aktuell. Aber wie du sagtest, Oscar Piastri jetzt zwei Wochenenden hintereinander wirklich weit weg von Gut und Böse. Und der muss jetzt sich jetzt auch erstmal wieder finden. Ich meine, das ist ein junger Fahrer und so eine Durststrecke kann auch ihm passieren, ganz klar. Aber jetzt in dieser Zeit ist es natürlich absolut ungünstig. McLaren war auf dem Weg und für mich in meinem Kopf eigentlich schon sicherer Konstrukteursweltmeister zu werden. Und jetzt kommt Ferrari da von hinten nochmal richtig mit einer Dampframme. Und es wird spannend zu sehen. Und Oscar Piastri muss sich jetzt ganz schnell wieder fangen, ganz schnell wieder auch größere Punkte einfahren, damit man diesen Vorsprung ja über den Zielstrich retten kann. Sonst kann Ferrari noch wirklich gefährlich werden mit der aktuellen Performance.
Was halt wirklich das Gute ist, dass die Performance halt da ist und dass jetzt noch Strecken kommen in den nächsten Wochen. Brasilien bin ich ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Da müssen wir abwarten, wie sich das McLaren-Update des Unterbodens zeigt. Ich finde, das war jetzt in Mexiko nicht ganz so repräsentativ. Lando Norris ja trotzdem noch Zweiter geworden am Ende im Rennen. Aber da bin ich gespannt darauf, ob da jetzt die Höhenluft von Mexiko auch so ein bisschen einen Einfluss hatte auf die Performance von McLaren. Red Bull ist auch eine Wundertüte. Da bekommt Max Verstappen vermutlich einen neuen Motor in Brasilien. Das wirft ihn erstmal 5 Plätze zurück in der Startausstellung. Die holt man in Brasilien aber durchaus auf. Man hat auch bei Verstappen gesehen, gestern im Rennen, als er nach seiner 20-Sekunden-Strafe, die es ja quasi dann war, die an der Box stand, rausgefahren ist und dann relativ schnell auch in den Punkten war, dann nicht mehr weiter nach vorne gekommen ist. Am Ende für ihn Platz 6. Aber dann Las Vegas. Also Las Vegas ist für mich Ferrari absoluter Top-Favorit. Katar glaube ich auch, dass sie Top-Favorit sind tatsächlich, weil das ist für mich eine Strecke, da kommt es auch auf Highspeed, auf Topspeed an. Und da schätze ich Ferrari extrem stark ein. Das haben wir dieses Jahr schon auf vielen Highspeed-Strecken gesehen, wie gut sie da unterwegs waren. Und Abu Dhabi liegt denen eigentlich auch. Also es ist schon so, dass die nächsten Strecken, weil sich McLaren und Red Bull ja auch noch in der Fahrer-WM so ein bisschen behaken, das kann man ja durchaus sagen, bei 47 Punkten zwischen Max Verstappen und Lando Norris, wo man so ein bisschen der lachende Dritte sein kann.
Ja, Ferrari macht das momentan super klasse und vor allen Dingen machen sie das auch wirklich klug, indem sie sich eben aus diesen ganzen Scharmützeln raushalten, die mit ihrer Performance wirklich momentan richtig starke Rennen fahren. Und wie du es ansprichst, Red Bull und McLaren sind noch sehr aufeinander fokussiert. Das hat man auch gestern im Rennen gemerkt, dass Max Verstappen und Lando Norris sich da nicht schenken. Und das maximiert natürlich die Chance für Ferrari, da auch mal vielleicht was abzustauben. Weil ich weiß nicht, wie du siehst, Kevin. Ich glaube auch, dass Max Verstappen und Lando Norris noch nicht fertig miteinander sind. Und dann kann Charles Leclerc, dann kann Carlos Sainz ganz schnell auch mal wieder ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen und wieder wichtige Punkte gut machen.
Das ist richtig und dann bin ich gespannt, ob am Ende der Saison auch Freudentränen bei Ferrari kullern und bei Carlos Sainz natürlich auch, der einen großen Anteil daran hätte, dass Ferrari tatsächlich Konstrukteursweltmeister werden könnte, würde, weil was man auch macht, man macht nicht mehr Ferrari-Dinge. Ja, und das ist das größte Pfund eigentlich schon fast, dass man auch die letzten Fehlerchen, die man so bei sich immer wieder gefunden hat, ja, sei es strategische Patzer, sei es die Kommunikation mit den Fahrern, das hat man alles optimiert in dieser Saison. Da war es auch ganz gut, dass es mal reinigende Gewitter gab bei Ferrari auch. Und man hat auch nach außen hin das Gefühl, dass Fred Vasseur das ganze Projekt immer weiter nach seiner Fasson aufbaut. Das eckt auch an im Unternehmen, das hören wir zumindest so, dass nicht alle in der Ferrari-Führungsebene Fans von Frédéric Vasseur sind und seiner Art und Weise, diesen Rennstall zu führen. Aber klar ist, es ist erfolgreich, ja, und wenn Ferrari vielleicht sogar dieses Jahr schon Konstrukteursweltmeister werden würde, dann ist auch die Arbeit von Fred Vasseur absolut validiert.
Ja, definitiv, also was Fred Vasseur da jetzt in der kurzen Zeit, in der er eigentlich da ist, wirklich schon ausgerichtet hat, das ist nur aller Ehren wert. Ferrari war, und das muss man so ehrlich sagen, auch wenn es immer das glanzvollste Schiff im Hafen war, immer so eine kleine, immer so eine kleine Slapstick-Truppe zwischendurch mit wirklich hanebüchenden Fehlern in Strategie, mit teilweise auch Problemen am Auto, die nicht wirklich zu erklären waren. Und das haben sie wirklich abgestellt. Und es ist eben ein ganz anderer Führungsstil, ist es natürlich. Und das wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch der Punkt sein, der einige im Unternehmen dann stellt. Es ist natürlich nicht mehr dieser italienische Führungsstil, diese italienische Mentalität. Es ist ein ganz anderes Arbeiten wahrscheinlich unter Fred Vasseur, das kann ich mir vorstellen. Aber der Erfolg spricht für sich. Und ich glaube, so gut, wie wir Ferrari jetzt da haben, hatten wir sie schon lange nicht mehr. Und am Ende des Tages, denke ich, spricht der Erfolg dann einfach seine Sprache. Und wenn wir darüber reden, dass Ferrari jetzt wirklich Konstrukteursweltmeister werden kann, das Team, was Mitte der Saison wirklich ein Loch hatte, nachdem wir eigentlich in Monaco dachten, das geht jetzt voran. Und die haben sich bekrabbelt, die haben dran gearbeitet, die haben ihre eigenen Fehler abgestellt, die haben das Auto verbessert. Also ich sehe da wirklich durchweg nur positive Sachen und bin wirklich, wirklich optimistisch gestimmt, dass Ferrari 2025 im WM-Kampf da wirklich abliefern kann. Und ich glaube, da hat Fred Vasseur einen sehr großen Anteil dran.
So, und dann wollen wir natürlich nicht McLaren jetzt hier ausschlagen, was Freudentränen bei Spitzenteams angeht. Aber ich glaube, viel ist gar nicht zu sagen. Lando Norris kann, glaube ich, mit dem zweiten Platz sehr, sehr zufrieden sein. Von der Pace her war einfach nicht mehr drin. Er hatte am Ende auch das Glück, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass Leclerc sein Auto fast weggeworfen hätte. Das war auch eine kuriose Szene einfach. Also da bin ich einfach nur froh, dass Leclerc da nicht in die Wand gedonnert ist. Aber Lando Norris, der gestartet ist vom Platz 3, beim Start sich so ein bisschen hinter Max Verstappen verhakt hat. Also da kann man ein bisschen drüber diskutieren, hätte er da vielleicht ein bisschen zentraler rangehen sollen und dann die Möglichkeit zu haben, über außen anzugreifen, als sich Sainz und Verstappen da behakt haben. Aber sei es drum, am Ende ist es der zweite Platz, das Maximalergebnis für ihn. Er hat 10 Punkte gut gemacht in der Fahrer-WM. Meiner Meinung nach ist er immer noch weit davon entfernt, Formel 1 Weltmeister zu werden. Und es muss immer noch viel passieren. Ja, also ein Nuller von Verstappen wäre wesentlich besser gewesen. 11,4 Punkte oder was auch immer das ist, aufzuholen pro Rennen, das ist schon ein ganz schönes Brett. Und das sehe ich immer noch nicht. Aber insgesamt kann man sagen, dass er auch im Duell mit Max Verstappen, und wir werden gleich im nächsten Take dann über die Dinosaurier-Tränen von Red Bull sprechen müssen, oder die Bullentränen dann ja viel mehr, dass er nicht nachgegeben hat und dass er das anders gemacht hat als in Austin, das, was wir da so kritisiert haben, dass er sich da so leicht hat abkochen lassen von Max Verstappen. Und das will ich nicht falsch verstanden wissen. Es geht mir nie darum, dass Lando Norris unfair fahren soll. Das würde ihm ja auch widerstreben. Ja, das ist nicht in seiner DNA. Das hat er ja auch selber in der Pressekonferenz gesagt, dass er manchmal vielleicht sogar einfach zu fair ist und dass er deswegen auch schon gute Ergebnisse verloren hat. Und das ist es ja eigentlich auch. Aber was er nicht machen sollte, ist sich im Zweikampf gegen Max Verstappen, der einfach eine komplett unorthodoxe Art und Weise hat, Zweikämpfe zu führen, sich da abziehen zu lassen, sondern dran zu bleiben, drauf zu halten. Und im Zweifel passiert ihm genau das, was da gestern passiert ist, dann wird Verstappen seine Strafen bekommen, weil es am Ende Verstappen ist, der über das Limit geht. Ja, das Extremste, was passieren kann, ist, sie berühren sich und wenn er Glück hat, dann ist es eben Verstappen, der dann ausscheidet. Wenn er Pech hat, dann ist er es, der ausscheidet. Wenn er Semi-Glück hat, dann scheiden beide aus. Das hilft aber eher Max Verstappen logischerweise. Aber was mir einfach wichtig war, eine Entwicklung zu sehen. Und innerhalb einer Woche habe ich das bei Norris gesehen tatsächlich.
Ja, er hat sich gestern wesentlich klüger verhalten in den Zweikämpfen. Und hat Max Verstappen im Endeffekt ja dazu gebracht, sich eben genau diese 20 Punkte abzuholen. Hat auch danach, das fand ich auch sehr bezeichnend, als er dann wieder hinter Max Verstappen war, keine Harakiri-Aktion gestartet, weil er eben wusste, der hat die Strafe. Also er wirkte gestern dann doch wesentlich gefasster als noch in Austin, wo er ja doch immer so am Ende mit dem Mut der Verzweiflung quasi versucht hat, dann Verstappen zu überholen. Ich bin gespannt, wie sich dieses Duell weiterentwickelt. Lando Norris scheint jetzt langsam aber sicher dann wirklich auch zu verstehen, wie er gegen Max fahren muss, wie er mit Max fahren muss, und das wird ihm auch, wenn wir jetzt diese WM vielleicht dann auch schon in Klammern setzen, soweit wäre ich mittlerweile dann auch tatsächlich, aber für 2025 kann ihm das enorm viel bringen, eben das zu lernen, und man merkt nichtsdestotrotz, finde ich auch, dass Max Verstappen langsam aber sicher auch zu alten Mustern verfällt, also vielleicht fühlt er sich nicht ganz so komfortabel, wie wir ihn aktuell sehen mit dem Punktevorsprung.
Lernen muss wahrscheinlich auch Sergio Perez, dass seine Formel-1-Karriere in wenigen Wochen endet. Und über Max Verstappen und sein Verhalten bei den Duellen gegen Lando Norris müssen wir natürlich auch sprechen. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, im Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zu Red Bull, wo wir vorhin über Freudentränen gesprochen haben, müssen wir jetzt über die Bullentränen sprechen. Die tiefe Traurigkeit bei Sergio Perez, die war ihm anzusehen nach einer verkorksten Qualifikation und seinem Start von Platz 18. War es beim Rennen nicht viel besser. Es begann eigentlich schon beim Start, als er sich viel zu weit vor seine Startbox gestellt hat, dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekam. Ja, sein Start war wirklich, wirklich gut. Er hat direkt 5 Plätze gut gemacht. Aber was bringt es dir, wenn dir so ein Amateurfehler passiert? Ja, das darf eigentlich nicht passieren. Und wir reden da nicht darüber, dass er irgendwie sein Auto so ein bisschen über die gelbe Linie buxiert hat, auf der die Reifen stehen müssen, sondern das waren locker 1-2 Meter, die er vor der Startbox stand. Das muss er sehen mit all seiner Erfahrung. Dann die Duelle gegen Liam Lawson, gegen Lance Stroll, in denen er sich wirklich nicht gut angestellt hat. Ja, mit Liam Lawson hat er sich viel zu lange beschäftigt. Die Situation ist natürlich bitter für ihn ausgegangen, dass er da Schäden am Unterboden hatte, dass er ein Loch im Seitenkasten hatte. Er hatte Glück, dass er für seine Aktion gegen Lance Stroll keine 10-Sekunden-Strafe bekommen hat. Ich hätte das gern gesehen. Also ich persönlich wäre, also in Sachen der konstanten Entscheidungen der Stewards, und wir sprechen gleich noch über die Verstappen-Entscheidungen, hätte man eigentlich Liam Lawson 10 Sekunden geben müssen für Causing a Collision und Sergio Perez 10 Sekunden für Forcing Another Driver Off Track für die Aktion gegen Lance Stroll in Kurve 4. Hat man nicht gemacht, vermutlich wollte man das Publikum jetzt nicht so aufbrausen tatsächlich, aber das hat für mich einen kleinen Beigeschmack. Ja, und Sergio Perez selber, inklusive seiner Familie, inklusive seines Vaters, haben auch verbal, finde ich, gar keine gute Figur abgegeben an diesem Wochenende. Papa Perez hätte besser kein Interview gegeben bei Sky Deutschland. Das war schon sehr grenzwertig. Also man kann das witzig finden, man kann es aber auch ein bisschen peinlich finden. Also vermutlich wäre es mir peinlich gewesen, wenn mein Vater so ein Interview gibt über mich, dass er sagt, ja, Sergio wird noch 10 Jahre sicherlich Formel 1 fahren, wird noch viele Jahre bei Red Bull fahren, wird noch Weltmeister, wird Präsident von Mexiko und überhaupt und alles drumherum. Ja, also das war schon sehr, sehr schwierig und auch Sergio Perez selber, der sich ja schon sehr angepisst gezeigt hat von der Aktion von Liam Lawson, der viel emotionaler reagiert hat sogar noch als Lawson selber, der ja schon, nachdem er den Mittelfinger gezeigt hat, gemerkt hat, ah, das war vielleicht eine Nummer zu viel. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Aktionen von Lawson auch Eindruck geschunden haben bei Christian Horner zum Beispiel. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, was für Perez Zukunft so gebacken ist. Ja, und dann halt auch, dass Perez selber voller Inbrunst gesagt hat, ja, nee, also nächstes Jahr fahre ich ja auch noch für Red Bull. Ja, ein Wochenende zum Vergessen bei seinem Heimspiel. Das Heimrennen, was er unbedingt mal gewinnen wollte, ich glaube, das wird ihm nie gelingen.
Nee, also, ja gut, er hat ja noch 10 Jahre Zeit laut seinem Vater, aber also es war ja komplett zu vergessen. Du hast gerade gesagt, das fing ja schon an mit diesem ominösen Interview, wo du, ich weiß nicht, es hatte für mich ein bisschen was von sich vor irgendeine berühmte Diskothek zu stellen, vors P1 meinetwegen, und da die Betrunkenen zu interviewen. Der war ja so voller falscher Euphorie, die er da ausgesprüht hat, also, da hat er, glaube ich, keinem Gefallen getan, außer uns, denn wir haben uns, glaube ich, alle köstlich amüsiert über die Aussagen. Ja, und Sergio Perez fing einfach granatenschwach an, ne? Also in der Qualifikation in Q1 raus, im Rennen stellt er sich dann wirklich vor die Startbox und als er dann noch angefunkt wird, sagt er noch, nee, das war alles gut, das war ein super Start einfach.
Er war sich auch sicher, dass er richtig stand.
Ja, ja, also er hat anscheinend gar nichts mitbekommen, ne?
Nee, also weiß ich auch nicht. Das ist also krass eigentlich.
Ja, also ich weiß, dass die Sicht in einem Formel-1-Auto nicht die beste ist, aber ich glaube, das sieht man, wenn man das dann doch, und das muss man selbst ihm lassen, in den anderen 23 Rennen im Jahr richtig macht, dann, naja. Ja, und dann im Rennen zu dem Duell mit Liam Lawson, weil du das gerade ansprichst, habe ich aber noch eine Theorie, was das Thema Strafe angeht. Weil ich habe mir die Szene nochmal angeschaut und tatsächlich ist es ja so, dass Lawson ja schon nach innen geht und Perez sehr spät noch in eine sehr enge Lücke und dann natürlich dann auch Lawson so ein bisschen eine Linie aufzwingt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man sich deswegen in der Situation gegen eine Strafe entschieden hat, weil Lawson dann einfach auch nicht mehr viel Spielraum hatte. Aber am Ende geht es dann eben brutal schlecht für Perez aus, der ja da ordentlich Teile gelassen hat. Und es war natürlich auch ein Zweikampf mit Geschmäckle, weil am Ende des Tages ist da ein potenzieller Nachfolger von ihm in einem schwächeren Auto, das im B-Auto vom Red Bull Kosmos gefahren, und hat Sergio Perez doch ja, lange, lange ein bisschen auch vorgeführt, ne? Also ich glaube, das war für Sergio Perez alles in allem absolut gar keine Bewerbung, nächstes Jahr überhaupt noch Formel 1 zu fahren. Und ich bin gespannt, wie die Verantwortlichen bei Red Bull sich jetzt entscheiden werden. Und ja, sie haben ihn ja nochmal auf eine schnellste Runde geschickt. Das ist ja bei Red Bull mittlerweile gängiges Abschiedsgeschenk quasi. Da gibt es wahrscheinlich die schnellste Runde und einen Tag heuer. Aber ja, ich bin gespannt, Kevin. Ich weiß nicht, was ist denn so dein Bauchgefühl, was Sergio Perez Zukunft angeht?
Ich glaube, Perez bekommt einen Tag heuer von Temu bestellt. Also eine Tag heuer. Ja, also ich glaube, dass Sergio Perez Zeit ist vorbei. Also wenn der Nagel schon vorher leicht im Sarg war, hat er sich den selber ordentlich reingehämmert an diesem Wochenende. Die Stimmen von Christian Horner und von Dr. Helmut Marko, die deuten auch immer mehr darauf hin, dass es vorbei ist. Also selbst Christian Horner, der ihn ja wirklich sehr geschützt hat, sehr gedeckt hat auch und immer in gewisser Weise an seiner Seite stand, wo man schon fast fragte, so, wo kommt diese Nibelungentreue eigentlich her? Selbst der ist jetzt eingeknickt, ja, und hat gesagt, ja, bis Brasilien helfen ihm dann noch und irgendwann gibt es dann nicht mehr die Möglichkeit zu helfen. Oder auch Dr. Helmut Marko, der klar gesagt hat, die Zukunft ist offen. Es ist vielleicht nur eine Frage des Wann. Ralf Schumacher war da ja sehr direkt und hat sogar davon gesprochen, dass man ihn vielleicht nach Brasilien bereits rauswirft. Das birgt natürlich ein gewisses Risiko, weil direkt danach Las Vegas kommt. Red Bull wäre jetzt nicht Red Bull, wenn man darauf scheißen würde und sagt, okay, dann ist Liam Lawson ab Las Vegas im Red Bull neben Max Verstappen. Tsunoda fährt dann sein nächstes Shootout gegen den nächsten Fahrer, gegen Isaac Hadjar. Die sind beide nie in Las Vegas gefahren, Hadjar und Lawson. Es kann funktionieren. Wir haben gesehen, wenn man auch mal eine Feuertaufe hat, wie Olli Berman in Saudi-Arabien auf einer Strecke, die auch alles andere als einfach ist. Das kann funktionieren. Aber ich glaube, klar ist, dass zur Saison 2025 Schluss ist für Sergio Perez. Es gibt keinerlei Möglichkeiten mehr für Red Bull, ihn zu halten, wenn man Daniel Ricciardo rauswirft bei den Racing Bulls. Das wäre noch der größte Hohn, wenn man einfach Daniel Ricciardo die drei Rennen machen lässt, ja, und sagt, ja, komm, wir wissen, also man baut das natürlich PR-technisch klug auf, sagt, ja, wir wissen, das ist alles nicht gut gelaufen, Daniel, mit deinem Abschied bei Racing Bulls. Komm, wir geben dir jetzt den richtigen Abschied, du darfst noch die letzten drei Rennen fahren für uns und dann machen wir eine richtige Sause in Abu Dhabi und dann bist du aber endgültig weg. Ja, das wird nicht passieren, weil man hat einfach jetzt einen guten Junior-Kader gerade. Und was natürlich hilft, wenn man 25 ohne Perez in die Saison geht, mit Lawson bei Red Bull, also Tsunoda wird es nicht. Also das ist auch an diesem Wochenende klar geworden, der kann dem Druck nicht standhalten, glaube ich. Und das funktioniert nicht. Lawson sehe ich da schon eher. Die Frage ist, wie unterwürfig ist er zu Max Verstappen? Er sollte unterwürfiger sein, als wie er sich teilweise auf der Strecke gibt, vielleicht auch im direkten Duell. Aber wer weiß, vielleicht passt das ja auch genau deshalb so gut zwischen den beiden dann am Ende. Es gibt die Möglichkeit, dann Isaac Hadjar 2025 in Racing Bulls zu testen. Franco Colapinto geistert ja immer so ein bisschen als Gerücht rum, dass er da übernommen werden könnte. Wenn man Dr. Marko so zugehört hat am Wochenende bei Sky Deutschland, hat er da also für Dr. Marko-Verhältnisse eine Absage erteilt. Im besten Sinne, weil Colapinto auf mehrere Jahre bei Williams unter Vertrag steht. Das muss natürlich nichts heißen. Verträge in der Formel 1, wir kennen das Spiel. Aber ich glaube, man möchte jetzt gerade mal versuchen, den internen Junior-Kader durchzutesten. Und dann hätte man 2026 die Möglichkeit, Arvid Lindblad, wenn er sich in der Formel 2 gut zeigt, dann da reinzusetzen. Wir hatten ja auch vor einigen Wochen schon eine große Red Bull-Sendung gemacht. Ja, aber für Sergio Perez ist das einfach durch. Also ich kann mir beide Szenarien vorstellen, dass man ihn noch diese Saison kickt. Aber ich denke, spätestens Ende der Saison wird man das Ende bekannt geben. Ich kann mir vorstellen, dass man nach Brasilien vielleicht bekannt gibt, dass Sergio Perez am Ende der Saison den Rennstall verlässt.
Ja, das ist natürlich keine gewagte Theorie, sondern eine durchaus realistische. Da würde ich mich auch anschließen. Ich sehe auch wirklich jetzt, also wenn wir davon reden, dass Red Bull jetzt mittlerweile auf Platz 3 in der Konstrukteurs-WM ist und den aktuell Führenden der Fahrer-WM stellt, dann ist die Antwort auf die Frage, warum läuft es bei Red Bull nicht, dann eigentlich relativ klar. Und ich glaube, Liam Lawson, das hat er ja auch gestern mit einem sehr wie ich da doch finde, mutigen Auftritt, auch gerade in dem Duell mit Sergio Perez gezeigt, dass er der Mann der Zukunft sein könnte. Und ich glaube auch vom Charakter her scheint er mir tatsächlich sehr gefestigt, um auch eventuell dann wirklich neben Max Verstappen zumindest zu überleben. Dass er ihn jetzt schlagen wird, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er da gut mithalten kann und dass er auch eben die Stärke hat. Und das muss man ja sagen, war ja immer so eine Sache, die viele neben Max Verstappen ja dann auch zermürbt hat, ne, in den letzten Jahren. Also ich bin gespannt. Bei Red Bull, glaube ich, wirklich kann noch einiges passieren dann.
Ja, Max Verstappen, bei dem ist auch eine ganze Menge passiert am gestrigen Sonntag. Die Qualifikation, muss man sagen, lief noch richtig gut für ihn. Er ist Zweiter geworden, hat Lando Norris da geschlagen und auch beim Start saß er erstmal sehr gut aus. Er hat da gegen Carlos Sainz den längeren gezogen und keine Strafe bekommen fürs, sagen wir mal, Hinausgeleiten von Carlos Sainz von der Strecke. aber dann gab es das Duell mit Lando Norris und da hat er es gleich zweimal in einer Runde geschafft, daneben zu greifen und übers Limit zu gehen. Einmal in Kurve 4, da hat er Norris rausgedrückt, das war klar. Da haben wir schon auch in der Watchparty ziemlich deutlich gesagt, das muss bestraft werden. Und noch viel schlimmer wurde es dann in Kurve 8, als er ja die Kurve auch nicht mehr nehmen wollte und dann halt beide außerhalb der Strecke waren und Verstappen so vorne geblieben ist. Was natürlich kritisch ist, ne, weil er da wirklich auch einen Crash in Kauf genommen hat, der mit hoher Geschwindigkeit gelaufen wäre. Also so ein bisschen wie in Silverstone eigentlich. Ja. Also ich denke, ja, ab jetzt kann man die Silverstone-Diskussion auch nochmal auf anderer Seite aufmachen vielleicht und halt sagen, okay, Verstappen ist auch bei Highspeed in der Lage, einen Crash zu provozieren und nimmt das dann auch in Kauf. Aber die Opferrolle kann man natürlich auch drehen und wenden, wie man möchte. Ja, hat dafür 2 10-Sekunden-Strafen bekommen. Das klingt auf dem ersten Blick hart, auf dem zweiten Blick halt völlig verständlich, weil die Stewards in Austin aufgrund der Streckencharakteristik und der ständigen Kontrolle, die Fahrer bei den Aktionen hatten, gesagt hat, okay, hier sind wir mildernde Umstände anzuwenden und deswegen haben sie ein bisschen Rabatt gegeben. Und diesmal eben nicht. Diesmal gab es keinen Rabatt, kein Sale bei den Strafen, sondern die 10 Sekunden, die für diese beiden Vergehen vorgesehen sind, hat Max Verstappen auch bekommen. Verstappen selbst hat das ja relativ suffisant quittiert nach dem Rennen, hat dann gesagt, ja, ich hätte in den 20 Sekunden noch einen Drink nehmen können, so viel Zeit wäre da gewesen. Er hat sich jetzt nicht irgendwie super unflätig verhalten oder so, spricht eigentlich für ihn. Er hat selber ja auch gesagt, die Performance im Auto war einfach auch nicht gut genug an diesem Wochenende. Hatte mit vielen Problemen zu kämpfen, mit der Balance, mit den Bremsen, mit dem Motor. Also ein Wochenende zum Vergessen auch für Max Verstappen, aber die Diskussionen reißen natürlich nicht ab über seinen Fahrstil. Viele Kollegen haben sich ja auch dazu geäußert, viele Fahrerkollegen, dass es über dem Limit war, Norris, Russell und Co. Wie stehst du dazu?
Ja, ich glaube auch, dass es jetzt wieder in eine Richtung geht, die nicht schön anzusehen ist. Ich glaube, Marc Surer war es, der ja gesagt hat, Max Verstappen ist eigentlich besser als das. Und Martin so sehe ich das auch. Martin Brundle war es, genau. Und das ist eben auch der Punkt. Ich finde, er hat zum Beispiel, nachdem er Weltmeister wurde im nächsten Jahr, wo er dann gegen Charles Leclerc anfänglich gekämpft hat, sehr, sehr schöne Duelle mit Charles Leclerc gehabt. Vielleicht dann natürlich auch, weil er Charles Leclerc natürlich auch jemand ist, den du dann, der sich oft dann auch schon cleverer angestellt hat in den Duellen mit Verstappen. Und jetzt gegen Lando Norris ist er dann doch wieder in diese Muster gefallen, wie er auch schon 2021 gegen Hamilton gefahren hat. Also in Kurve 4 würde ich mildernd noch sagen, okay, das ist eine sehr langsame Kurve, es ist ein Versuch von außen, er spielt da ein bisschen Schach, macht sich breit, kann ich noch verstehen, dass er es da macht, auch wenn die Strafe dafür genauso berechtigt war für hinterher. Aber das, was wir dann hinterher haben, in Kurve 8 war es ja, glaube ich, wo wir auch nicht vergessen dürfen, dass da eine Mauer reinragt, ne, in die ja im schlimmsten Fall Lando Norris volle Kanne und frontal reindrückt, da ist dann wirklich eine Situation, wo ich sage, da hat er wieder die Beherrschung über sich eigentlich verloren, weil er merkte eben, ich kann das hier nicht halten. Und er hat ja an diesem Wochenende auch mit stumpfen Waffen gekämpft. Also die Performance, die er geliefert hat mit den Umständen, dass er eben mit einem alten Motor gefahren ist, die Probleme, die er hatte, das war ja vollkommen gut eigentlich. Und er hat ja eigentlich auch, ich denke, das Maximum aus dem Auto rausgeholt an dem Wochenende performancetechnisch. Aber er hat dann eben in den Momenten, anstatt wirklich Lando Norris als den Schnelleren zu akzeptieren, wieder 2 Harakiri-Manöver gemacht. Wobei ich, wie gesagt, Turn 8 wirklich noch dramatischer fand aufgrund des Highspeeds und der Geschaffenheiten der Kurve. Und das ist einfach für ihn nicht gut. Und ich glaube eben, wie Martin Brundle sagte, er ist besser als das. Er ist für mich immer noch der schnellste Fahrer und der beste Fahrer aktuell im Grid in seiner aktuellen Verfassung. Er ist jetzt dreimaliger Weltmeister, ist in großen Schritten auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 4. Und das hat er doch gar nicht nötig. Und das macht mich dann auch ein bisschen traurig, weil ich eigentlich Max Verstappen wirklich viel Sympathie bei mir gewonnen hat in den letzten Jahren. Ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, es war jetzt ein Rennen, gut, Austin, das waren noch Sachen, da kann ich mit leben, aber eben diese Hochgeschwindigkeitsgeschichte, die fand ich schon sehr bezeichnend. Und dann sagst du es ganz richtig, dann müssen wir auch wieder über Silverstone reden. Dann habe ich auch direkt, wenn ich auf 2021 zurückblicke und auf unser nächstes Rennen vorblicke, Brasilien, auch da hat er schon mal extreme Manöver gemacht und ja, damit muss er aufhören, ganz ehrlich, das hat er nicht nötig und es ist natürlich für ihn schwer. Er ist mit dem absolut unschlagbarsten und besten Auto in die Saison gestartet und mittlerweile ist dieses Auto nur noch das drittschnellste. Dass er da auch irgendwo seine Fälle schwimmen sieht, das kann ich verstehen, aber nicht so, nicht in solchen Duellen und wie gesagt, dann fahre ich lieb. Und es hat ihn am Ende, hat ihn ja auch so viel gekostet. Wenn er hinter Lando Norris ins Ziel gefahren wäre, wäre doch alles gut gewesen. Jetzt hat er natürlich dann nochmal Punkte gelassen, auch wenn ich mittlerweile glaube, dass ihm das jetzt nicht mehr so gefährlich wird. Aber es war im Gesamten einfach nicht klug von Max Verstappen und hat eben ihn wieder sehr, ja, bei den Leuten, und wir haben es auch, glaube ich, gestern im Chat gemerkt, in der Watchparty, er hat, glaube ich, wieder sehr, sehr viel Kredit auch bei den Fans verloren.
Ich musste, als du gerade gesagt hast, den er nicht halten kann, an Jacques Schulz denken, ne? Wenn das passiert wäre, so Norris, Verstappen, nee, kann er nicht halten, ah! Böser Unfall, ja. Wo ist Norris?
Ja. Wo?
Na, in dem Fall wäre es ja, Verstappen gewesen, aber sei es drum, Genre-Fans werden sich erinnern. Die Frage, die ich mir stelle, seitdem ich das von Martin Brundle gehört habe, er ist besser als das. Ist er wirklich besser als das? Weil es ist ein Stilmittel von Max Verstappen, diese Art und Weise der Zweikampfführung. Es gehört dazu, in Drucksituationen auch über das Limit hinauszugehen. Das hat ihn 2021 auch zum Weltmeister gemacht, weil eben Lewis Hamilton mehrfach den Crash verhindert hat. Das hat ja Lando Norris auch gesagt. Heute habe ich nur einen Crash verhindert. Und das war auch ein bisschen der Tenor der Fahrerkollegen, ne? Also, dass das natürlich eine Art und Weise ist, die unschön ist und dass das Erinnerungen hervorgerufen hat an Brasilien 21. George Russell hat sogar klar gesagt, das hat er seit Brasilien 21 so nicht mehr gesehen. Gut, sagen wir mal so, wahrscheinlich hat Russell Saudi-Arabien 21 einfach verpasst. Da gab es ja auch noch Situationen. Du, das kann passieren. Wir alle vergessen mal was. Die Frage ist, ist er tatsächlich besser als das? Er ist zweifelsohne der schnellste Fahrer. Er ist zweifelsohne wahrscheinlich technisch einer der besten Fahrer. Obwohl ich da gerne mal Leclerc in einem ähnlichen Auto sehen möchte. Und dann bleibt halt diese Zweikampfführung. Und also ich möchte jetzt Max Verstappen nicht irgendwie verteufeln, aber es ist eigentlich genau die Art, die ihn so unsympathisch macht, meiner Meinung nach. Ja, es ist genau die Art auf der Strecke. Ja, die einen finden es geil. Es hat mich 2021 so tierisch aufgeregt gegen Lewis Hamilton, weil es einfach tatsächlich unsportlich ist. Und das hat sich da gestern wieder so gezeigt. Und in Austin fand ich, war es noch, da war es grenzwertig, aber ich fand es noch in Ordnung, muss ich sagen, weil das war einfach so eine Mischsituation. Aber gestern war es halt so eindeutig und ich denke, das hat auch Lando Norris sehr schockiert, ne? Weil Norris möchte das natürlich nicht, aber er muss merken, dass der Tag kommen wird, an dem er durchziehen muss. Und dann wird Verstappen halt wieder die Opferrolle einnehmen und dann wird das wieder unangenehm. Und ich befürchte fast, dass Verstappen nicht besser als das ist. Ich glaube, das ist Verstappen. Verstappen ist neben der Strecke, ich finde, da ist er super angenehm. Da ist er halt sehr direkt. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Ich finde es super. Ich finde, er ist sehr straight, er ist sehr geradeaus. Aber auf der Strecke ist Max Verstappen wirklich kaum zu ertragen in solchen Angelegenheiten, finde ich.
Ja, also wie gesagt, ich habe 2022 dann in den Duellen mit Leclerc doch auch einen anderen Verstappen gesehen, den ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich total sympathisch fand. Und von daher würde ich mich schon hinreißen lassen zu sagen, er ist besser als das. Aber er verfällt eben relativ schnell in diese Muster. Und wie gesagt, ich bin selber jemand, ich glaube, um Weltmeister zu werden, musst du eine gewisse Härte haben und vielleicht auch mal hier und da das Limit auch überschreiten. Das hat Lewis Hamilton ja auch zu seiner Zeit nicht anders gemacht. Aber Max Verstappen hat natürlich schon diese extremen Ausreißer, wo es teilweise auch wirklich gefährlich wird, wirklich kopflos wirkt. Brasilien 21, Saudi-Arabien und jetzt auch in Mexiko, die dann natürlich diese, wo ich dann jede kritische Stimme auch verstehen kann, wie du jetzt auch gerade ausgeführt hast, weil das sind dann Momente, zu denen hätte sich Lewis Hamilton nie hinreißen lassen. Der hat auch seine Gegner und am liebsten, glaube ich, Nico Rosberg weit gehen lassen. Der hat auch in Duellen mal wirklich die Ellbogen ausgefahren, aber immer in einem Bereich, wo man wusste, es kann nicht gefährlich für den Mitfahrer werden. Und diese Momente, es gibt halt für mich zwei Zweikampfarten bei Max Verstappen. Es gibt die harte Zweikampfart, die ich aber voll okay finde, wo er sich dann halt eben am Limit bewegt, mal müde darüber, wo ich total gut mit leben kann, weil ich glaube eben, dass es dazugehört. Aber es gibt halt auch den Max Verstappen und der war jetzt leider in Mexiko wieder im Auto, der dann wirklich voll kopflos und wirklich auch gefährlich agiert und wo man dann einfach auch nur mit dem Kopf schüttelt. Und da bin ich bei dir. Dieser Max Verstappen gestern war mir auch, obwohl ich ihn wirklich mag, gestern absolut unsympathisch. Und ich war gestern wirklich, wirklich, ja, ich habe mich im Endeffekt, ja, wie kann man das beschreiben? Ja, geekelt wäre jetzt ein zu hartes Wort, aber ich hoffe, du und ihr wisst, was ich meine. Also ich fand es gestern wirklich nicht gut und ja, dieser Max Verstappen, der ist eben auch da und ich hatte gehofft, dass er diesen Max Verstappen eben nicht mehr zeigt, aber er war gestern wieder da und verdient dafür, finde ich, auch jegliche Kritik, die da gestern auf ihn eingeprasselt ist, ganz klar.
Mal gucken, wie es in Brasilien aussieht. An dem Ort, der 2021 auch für sehr viel Kritik gesorgt hat.
Also, ja, ja.
Mit frischem Motor, mit 5 Plätzen zurück, aber trotzdem wahrscheinlich mit jeder Menge Adrenalin im Bauch und dem Wissen, dass er, und das ist natürlich eine Stärke, immer nach vorne fahren kann. Also das soll, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie darin ausarten, Max Verstappen zu verteufeln oder, was weiß ich, ihm die Qualität abzusprechen. Das sind einfach Facetten, die einem nicht gefallen müssen und deswegen sollten wir die auch in diesem Podcast zur Sprache bringen. Und ihr könnt natürlich auch euer Feedback gerne an uns schicken. Wie seht ihr das? Seht ihr es wie wir? Seht ihr es anders? Wie seht ihr es überhaupt? Also gerne über die bekannten Kanäle unser Gesagtes gerne kritisieren, loben, was auch immer ihr möchtet. Freuen wir uns drüber. Über jede Art der Rückmeldung. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann schauen wir mal, wer sonst so auf die Tränendrüse gedrückt hat. Positiv und negativ beim großen Preis von Mexiko. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf die Tränen von Mexiko. Das könnte auch ein Schlager sein, ne? Die Tränen von Mexiko. Ich sag mal so, zwischendurch bei Mercedes, glaube ich, gab es Freuden und Trauertränen irgendwie gleichzeitig. Also wirklich ein Wochenende unter dem Radar. Sie waren dabei, sie wurden oft gezeigt, es lag aber daran, dass sich George Russell und Lewis Hamilton ein Duell über 10 Runden geliefert haben und das war wirklich eindrucksvoll. Ja, wir waren ja wirklich auch in der Watchparty voller Spannung. Passiert da was zwischen den beiden? Läuft das gut? Man hat ihnen gesagt, ihr dürft racen, also ihr dürft gegeneinander fahren und das haben sie auch wirklich eindrucksvoll gemacht. Ne? Ich habe gesagt, das war das, also sie haben den Award für das Duell des Tages auf jeden Fall verdient, weil, seien wir ehrlich, hätten die nicht ihre 10 Runden gehabt, wäre das eine ziemlich dröge Kiste geworden. Und ich glaube, ein Faktor dessen, weswegen dieser Grand Prix auch relativ gut weggekommen ist im Feedback der Leute da draußen, war eben dieses Duell der beiden Mercedes-Fahrer.
Ja, es war auch zu genau richtigen Zeit, nämlich als das Rennen dann doch seine Fahrt ein bisschen verloren hatte. Und ich glaube erstens, es war nochmal eine große Werbung für das scheidende Reglement, weil es hat gezeigt, diese Autos können wirklich wieder lange auch hintereinander fahren. Die beiden haben das gut gemacht mit einer guten Portion Härte, die war ganz klar dabei. Aber am Ende des Tages sind sie beide damit super durchgekommen. Das Überholmanöver fand ich dann schon fast ein bisschen zu lasch, das war ja dann doch zu einfach, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Feuer gewünscht. Aber ja, das war natürlich etwas, was uns dann über 10 Runden doch wirklich am Bildschirm gehalten hat, als das Rennen dann eben seine Geschichten schon fast auserzählt hatte. Und es war eben, und das hattest du ja vor der Watch Party schon sehr richtig gesagt und gut vorausgesehen. Mercedes hat sein eigenes Rennen gefahren, ne? Also die waren ja zu weit weg von den Vorderen, aber auch zu weit weg eben vom Mittelfeld, haben da ihre eigenen Kreise gedreht und haben das, wie ich finde, dann in dem Duell dann noch sehr schön gemacht und eben uns da noch ein bisschen Action und Frohlocken entlockt quasi.
Und für Lewis Hamilton natürlich positiv, dass er dieses kleine Teamduell gewonnen hat, ja, an diesem Wochenende. Ich glaube, auch der möchte noch ordentlich Momentum sammeln vor seinem Wechsel zu Ferrari, um dann auch zu zeigen, er kann noch mal risen, ja, der alte Lewis. Und nochmal zeigen, was er drauf hat. Ich traue es ihm nach wie vor zu. Ich weiß, dass da draußen viele skeptisch sind, die ihm das nicht zutrauen, die nicht glauben, dass er nochmal an die alten Leistungen anknüpfen kann. Unterschätzt mir Lewis Hamilton nicht. Ich glaube, dass wenn er sich auf dieses Abenteuer Ferrari 100% einlässt, und ich bin mir sicher, er wird sich zu 110% darauf einlassen, auch wenn es nur 100% gibt, liebe Freunde, er wird es tun. Er wird sich komplett verschreiben diesem Projekt und mit Charles Leclerc ein wirklich starkes Fahrerduo bilden. Und solche Leistungen wie gestern, ey, Austin, da lief einfach gar nichts. Und da hat er natürlich keinen Bock drauf. Ja? Aber wie sich Ferrari weiterentwickelt, welche wahrscheinlich auch Perspektiven man ihm aufgezeigt hat, der weiß schon, dass sich da was richtig Gutes entwickelt. Und ja, er wird aus seiner Komfortzone rausgerissen, aber seien wir ehrlich, gefühlt ist er doch auch seit Saisonbeginn nicht mehr Teil von Mercedes.
Ja, ich glaube, das hat schon angefangen damals wirklich mit George Russell. Da hatte ich schon immer das Gefühl, dass er so ein bisschen auch seinen Stand verloren hat da als, ja, im Endeffekt der Unangefochtene, weil George Russell ihm dann ja doch auch relativ früh schon nahe gerückt ist. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, Hamilton musste zu der Zeit auch viel für das Auto tun, eben Setups fahren, Sachen testen. Aber ja, ich finde, Silverstone war ein Riesenindikator für mich, dass in Lewis Hamilton noch absolut was schlummert und dass, wenn er was wittert, dass er dann da ist. Und ich bin sehr gespannt. Ich wage mich wirklich noch nicht eine Prognose abzugeben, ob Leclerc oder Hamilton dieses Teamduell gewinnen werden. Es wird einfach nur sehr, sehr spannend und ich glaube, da treffen zwei wirklich richtig, richtig starke und gute Fahrer aufeinander. Und ich glaube wirklich, dass es für Hamilton das härteste Teamduell seit Nico Rosberg wird, definitiv. Oder vielleicht sogar noch härter als damals mit Fernando Alonso. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann gemanagt wird. Und ich glaube auch, Lewis Hamilton sollte man einfach nie abschreiben. Der hat immer seine Glanzmomente. Und wie gesagt, er ist schnell demotiviert. Das muss man ihm aber vielleicht auch nach 7 Weltmeisterschaften, wenn du eben auf so einer riesen Erfolgswelle geschwebt bist, vielleicht auch zu Teilen eingestehen, dass man dann eben 6., 7. Plätze, ich erinnere mich da damals an Imola, glaube ich, wo er nicht mal wusste, wie viele Punkte er für seinen Platz bekommt oder dass es Punkte gibt. Das muss man ihm vielleicht dann auch eingestehen, ne? Und wenn er wieder die Chance hat, mit Ferrari anzugreifen, und es sieht ja danach aus, als ob das Ferrari auf dem richtigen Weg ist, dann glaube ich, sehen wir auch ganz, ganz schnell den alten Lewis wieder und dann wird er wieder, wie du sagst, mit 110% brennen und um Siege fahren. Da bin ich von überzeugt.
Ich sehe schon die Headlines. Der Unangefochtene gegen den Vorherbestimmten. Live auf Sky. Jetzt nur einmal live. Verpass es nicht.
Verpass es nicht.
Freudentränen auch bei Haas, die wirklich wieder ein herausragend gutes Wochenende hatten. Wer hätte gedacht, dass wir darüber reden würden, also vor der Saison, zu Beginn der Saison, dass Kevin Magnussen der Best of the Rest sein wird. Vor Oscar Piastri ins Ziel gekommen, vor seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen low-key auch einer der Fahrer des Wochenendes mal wieder, der ja sehr befreit auffährt, der nochmal, glaube ich, richtig Spaß daran hat, aktuell Formel 1 zu fahren. Das hilft natürlich auch, dass das Team sich in die richtige Richtung entwickelt. Und für Haas erneut ein tolles doppeltes Punkteergebnis. Man baut das Polster gegen die Racing Bulls weiter auf. Aus und auf auch, ja, irgendwie auch. Also man füllt da noch ein paar mehr Federn rein in dieses Polster. Also super Leistung von Magnussen vor allem, aber auch von Nico Hülkenberg, der aber ein bisschen mehr kämpfen musste als Magnussen.
Ja, Haas hat das wirklich dieses Wochenende richtig, richtig gut gemacht, haben sich da gute Punkte nochmal eingeheimst. Und da muss ich jetzt auch wirklich sagen, ein Riesenlob an Kevin Magnussen. Ich habe mich ja vor ein paar Wochen dann doch auch hinreißen lassen zu sagen, ich hätte gerne jetzt schon Berman und ich glaube, Magnussen wird uns nichts mehr geben in dieser Saison. Und jetzt auf einmal ist er wirklich mit einem Speed da und auch mit einer Attitüde, die ich wirklich sehr beeindruckend finde. Er hat diese Quali-Schwäche, die er ja gegen Nico Hülkenberg hatte. Er hat ja gefühlt jedes Quali gegen Hülkenberg verloren. Auf einmal umgedreht. Er fährt in den Rennen super solide, hält sich aus allem raus. Also Kevin Magnussen, der vorne in den Top 10 startet und in Mexiko in die erste Kurve geht und keinen abräumt, keinen Flügelschaden hat. Das ist ein Kevin Magnussen, wie ich ihn in den letzten Jahren nicht oft gesehen habe. Also von daher Chapeau, und bei Haas scheint sich richtig was aufzubauen. Also die werden, glaube ich, wirklich ein Team, was im vorderen Mittelfeld für Furore sorgen kann. Und ich sag mal, die Partnerschaft mit Toyota, die hat ja erst begonnen. Wer weiß, was Haas da wirklich jetzt noch aus dem Hut zaubern kann in den nächsten Jahren und wirklich ein Team werden kann, das eben nicht mehr um die rote Laterne fährt, sondern wirklich um gute Punkte.
Absolut richtig. Und gute Punkte hat auch Pierre Gasly gesammelt. Naja, Punkte nicht im Plural, sondern Singularpunkt. Aber nachdem er in Austin ja so ein bisschen von seiner Boxencrew im Stich gelassen wurde, hat das in Austin in Mexiko wunderbar funktioniert. Ein Punkt für Pierre Gasly, das war auch der Punkt, den er sich wahrscheinlich in Austin erhofft hatte, nach einer super Qualifikation, wo er es auf Platz 8 geschafft hat, hat sein Teamkollegen Esteban Ocon auch locker in die Tasche gesteckt. Da muss man fairerweise sagen, ich denke mal, die Updates, die wird jetzt immer eher Gasly bekommen. Ich denke mal, Esteban Ocon wird eher rausgeleitet jetzt die nächsten Rennwochenenden. man macht jetzt nur das Nötigste für ihn. Ja, er ist dabei. Aber für Pierre Gasly gibt es Updates, für Pierre Gasly geht es nach vorne. Und auch das muss man sagen, seit Ollie Oaks da ist, es scheint einen neuen Spirit zu geben im Team, es scheint ein bisschen mehr Hoffnung zu geben im Team, und die Leistung von Pierre Gasly macht sie auch, die Hoffnung.
Ja, definitiv. Also Pierre Gasly hat jetzt zwei Wochenenden hintereinander wirklich sensationell performt. In Austin wurde es ihm eben durch einen miserablen Boxenstopp genommen. Jetzt auch in Mexiko hat er das die ganze Zeit über wirklich sehr gut gemacht, hat da seinen Schuh gefahren. Die Alpine-Crew hat es zumindest hingekriegt, ihn in einer relativ annehmbaren Zeit dann zu stoppen. Und er hat den Punkt am Ende eingefahren. Es ist natürlich noch ein weiter Weg für Alpine. Und ich glaube auch 2025 ist einfach durch den Motor und auch dadurch, dass man, glaube ich, schon sehr auf 2026 schielt, eine natürliche Limitierung, die mich da auch nicht optimistisch macht, dass es wesentlich weiter nach vorne geht. Aber eben Punkte holen, gute Rennen abliefern, gute Performance, und das hat Pierre Gasly gemacht. Und da müssen wir auch im Singular reden. Es ist eben nur noch Pierre Gasly aus von dir genannten Gründen. Ich glaube auch, Esteban Ocon spielt im Team nicht wirklich mehr eine Rolle, bekommt auch die Updates später, und das ist eben eine scheidende Ehe, die da mit wenig Liebe nur noch geführt wird, glaube ich. Und ich glaube aber auch, dass Esteban Ocon mit Blick eben auf das aktuelle Tabellenblatt auch froh sein wird, Richtung Haas zu gehen, denn da läuft es, wie gesagt, sehr gut, und dann haben beide Parteien was davon. Man hat mit Jack Doohan nächstes Jahr einen motivierten Fahrer, der sicher alles geben wird, um sich da auch für weitere Jahre einen Formel-1-Vertrag zu sichern. Ob er es schafft, ist natürlich noch eine Frage, aber zumindest positiv bei Alpine, dass man eben nicht mehr dieses absolute Hinterbänkler-Team ist, als dass man in die Saison gestartet ist.
Ja, und wo Freudentränen verdrückt werden, ist auch manchmal ein bisschen Trauer dabei. Ich glaube, die zwei, die am traurigsten waren, das waren die beiden, die sich am Start direkt mal gegenseitig rausgekegelt haben, nämlich Yuki Tsunoda und Alex Albon. Beide spüren den Druck ihrer Teamkollegen deutlich. Ja, also einmal Alex Albon, Franco Colapinto, die Geschichte haben wir oft erzählt, und auch Yuki Tsunoda, der sich ja eigentlich wünscht, bei Red Bull eine Chance zu bekommen, hat mit Liam Lawson jetzt einen Teamkollegen, der bei Red Bull, glaube ich, peu à peu höher im Wert zu finden ist als der Japaner. Und diese Situation war natürlich super unglücklich. Ja, Tsunoda möchte es da links neben Albon versuchen, geht halt erst ein bisschen aufs Gras, das war noch nicht so entscheidend. Entscheidender war dann, dass Tsunoda die Bremszone ein bisschen vergrößern wollte für sich, oder sagen wir mal verkleinern wollte, später bremsen wollte, dann aber nach rechts einlenkt, und da ist dann halt Albon, der wiederum Gasly neben sich hat. Also sehr unglücklich gelaufen, sehr spektakulärer Ausfall, ja, aber erneut natürlich ein Schlag ins Kontor für die Zukunftsaussichten von Yuki Tsunoda und auch Alex Albon, sag ich mal, der natürlich einerseits hofft, dass Franco Colapinto vielleicht irgendwo anders unterkommt, aber der nächstes Jahr mit Carlos Sainz einen Fahrer da in das Team bekommt, der aller Voraussicht nach ihn in die Schranken weisen wird und dann vielleicht sogar dafür sorgen kann, dass auch seine Formel-1-Karriere früher endet, als sein Vertrag eigentlich läuft.
Ja, das hätte man besser nicht schreiben können. Also ich frage mich langsam, warum die Formel 1 für viele Millionen Euro einen Film dreht, wenn diese Saison einfach so viel hergibt. Genau die beiden, die eben, wir haben ja in den letzten Wochen genau drüber gesprochen, Tsunoda und Albon, die momentan eben unter Druck geraten, die junge Teamkollegen bekommen haben, die sehr, sehr schnell auf ihrer Performance auch waren. Genau die beiden crashen ineinander. War natürlich ein blöder Startcrash. Du hattest ja gerade erklärt, Albon musste auf die Bremse treten und ein bisschen links rüber, weil Pierre Gasly relativ früh gebremst hat, rechts neben ihm. Dann crashen die ineinander und am Ende ist das für beide, glaube ich, fatal gewesen, weil sie keine Chance hatten und sie waren ja beide im Quali, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, glaube ich, beide jeweils vor ihren Teamkollegen im Grid. Und es wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, dann so ein bisschen Rehabilitation zu schaffen und die ist ihnen direkt vor Kurve 1 noch genommen worden. Ganz, ganz bitteres Wochenende für die beiden und ja, da müssen sie jetzt in Brasilien wieder die Motivation finden und wieder Gas geben, um da eben zu zeigen, wir sind gut, wir haben das verdient. Tsunoda will eben am liebsten in den Red Bull und Honda macht da ja auch noch ein bisschen Druck im Hintergrund und Alex Albon, der glaube ich schon, dass der auch Sorge hat, mit was mit Franco Colapinto passiert, weil wenn wir dann auch die Aussage von Dr. Marco nehmen, der ja sagt, Colapinto ist für mehrere Jahre sicher bei Williams. Das hört sich dann für mich schon so an, als ob das man bei Williams mit ihm plant. Und ich glaube, wenn Carlos Sainz da ist und nicht wieder zu einem Top-Team geht, dann ist nun mal Alex Albon der Stuhl, der wackelt. Und ja, dann muss er jetzt Gas geben. Und am Ende des Tages war das dann ganz, ganz bitter.
Ja, und James Vowles hat es auch nochmal gesagt am Wochenende, mehrere Interviews gegeben. Man plant mit Colapinto auch nächstes Jahr. Dann halt als Entwicklungs- und Ersatz- und Testfahrer bekommt verschiedene Einsätze in alten Williams-Autos. Ich glaube sogar, das 22er Auto ist ja dann irgendwie von der Klassiker-Regel irgendwie befreit oder mit drin. Das heißt, da kann er dann auf jeden Fall viel, viel testen und kann auch ein Auto fahren der moderneren Generation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Ich weiß gar nicht, ob man ihn nochmal in die Formel 2 schickt oder ob man das Risiko vielleicht sogar zu groß einschätzt, dass er da dann irgendwie einen Image-Schaden erleidet. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, einfach damit er kompetitiv Auto fährt. Ich glaube, das wäre das Wichtigste eigentlich. Er ist dann ja im Rahmenprogramm der Formel 1. Und wir haben ja auch bei Antonelli und Behrmann gesehen, es müssen nicht gleich die besten Formel 2-Fahrer die sein, die dann auch in der Formel 1 erfolgreich sind und vice versa. Also von daher, mal gucken, was sie mit Colapinto machen. Ein Dritter im Bunde, der, ja gut, der wird keine Träne verdrückt haben, dem ist mir eh scheißegal, ist der Mann, der 400 Grand Prix gefahren ist an diesem Wochenende oder seinen 400. Grand Prix gefahren ist an diesem Wochenende, Fernando Alonso. Der Aston Martin-Pilot musste sein Auto nach 16 Runden abstellen. Verkürztes Jubiläumsrennen für ihn. Aber trotzdem natürlich eine beeindruckende Zahl. Ja. Ist aber trotzdem enttäuschend, glaube ich, und deswegen halt auch bei den Krokodilstränen zu finden, wie passend im British Racing Green, dass es eben nicht mehr nach vorne geht mit diesem Team. Ja. Dass es einfach stagniert. Stroll ist Elfter geworden. Ja, das lag aber auch daran, dass einfach hinter ihm Colapinto eine 10-Sekunden-Strafe hatte. Das lag auch daran, dass Ocon, Bottas, Joe allesamt irgendwie nicht auf einem Niveau gefahren sind, überhaupt auf kein Niveau kommen können, obwohl Bottas schon relativ gut war an diesem Wochenende mal wieder. Und Aston Martin ist so weit abgeschlagen in der Konstrukteurswertung. Ich habe es hier gerade mal aufgeschlagen. Mercedes hat 366 Punkte auf Platz 4 und Aston Martin ist auf Platz 5 mit 86 Punkten. Ja, also man ist so weit weg vom Schuss und dann eben beim Jubiläums-Grand Prix, aus dem er sich wahrscheinlich viel weniger gemacht hat, als wir uns alle drumherum, das Auto so früh abzustellen. Es ist und bleibt eine sehr enttäuschende Saison für Aston Martin.
Definitiv, also Fernando Alonso erstmal, wie gesagt, Chapeau, 400 Grand Prix-Wochenenden, das ist eine Zahl, eine unfassbare Zahl, glaube ich. Und es gab ja auch von der Formel 1 so ein Bild, was sie gepostet haben, dass es sogar einige Fahrer gab, die bei seinem Debüt noch gar nicht geboren waren. Und das zeigt halt schon, wie lange der Mann dabei ist. Aber das war nichts. Also ich kann mir vorstellen, wenn er eine Träne verdrückt hat, hat er die mit einer Lohnabrechnung von Aston Martin relativ schnell trocknen können. Aber ja, es ist eben, ja doch, wie so oft in Fernando Alonsos Karriere, am Ende des Tages geht es dann nicht so voran, wie er sich das wünscht. Und er hat es jetzt mehrfach gehabt, dass er in Teams wechselt, wo man glaubte, dass Aufstreben kommt. Man hat ja damals gedacht, die Partnerschaft McLaren-Honda könnte eine neue Dominanz erschaffen. Das ist gar nicht gut gegangen. Auch bei Alpine, wo er war, musste man ja sagen, das war ja ein Zeitpunkt, wo das Alpine oder das Renault-Team ja wirklich im Aufstreben war. Das erste Mal Punkte, Podien und dann auch einen glücklichen natürlich, aber auch einen Sieg eingefahren hat und man wirklich das Gefühl hatte, da könnte was vorangehen und Alonso könnte der Mittreiber werden. Auch da ging es dann hinterher bergab und Alonso hat dann eben die Segel gestrichen. Dann bei Aston Martin super, super erste Saison, Podien wieder eingefahren und jetzt geht es wieder bergab. Also er kommt da einfach nicht auf den grünen Zweig und ich frage mich halt, wie lange er sich noch motivieren kann, eben wieder im Mittelfeld zu fahren, wieder um Punkte kämpfen zu müssen. Und nötig hat das ja eigentlich nicht. Und ob er da wirklich für sich eine Chance sieht, dass Aston Martin nochmal wirklich angreifen kann mit den Neuverpflichtungen zeitnah, das ist halt die Frage. Ne? Aston Martin schafft ja das Personal ran, aber auch, da haben wir auch drüber gesprochen, eben große Namen. Aber die Frage ist, wie viel Innovation ist da noch hinter? Und kommt nicht wirklich voran aktuell. Also ja, das vielleicht sogar mit die eine der größten Enttäuschungen auch der Saison, Aston Martin, von dem man ja doch viel, viel mehr erwartet hat.
Ja, ich habe auch mehr von dir erwartet, nämlich, dass du mich auch bitte korrigierst, wenn ich Fehler mache. Ja, also meine Krokodilsträne rollt hier gerade, ne?
Ja, sag mal, ein Fehler?
Sag mal, weinst du oder ist es der Regen? Ne? Sainz hat nur 4 Rennen gewonnen. Und ich sage die ganze Zeit, der hat 6 Rennen gewonnen. Wo kommen denn die 2 Rennen her, die er
nicht gewonnen hat? Wir haben gestern noch den 4. Sieg, ja.
Ja, aber wo soll das denn herkommen? Vielleicht, also ja. Wirklich, korrigieren ja. Sie mich doch mal, Herr Lewandowski.
Entschuldige, ja, ja.
Ja, nichts entschuldige, was ist das denn hier?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mich jemals anlügen würdest, Kevin. Das entbehrt jeder Grundlage für mich.
Ja, Fehler können passieren, ja?
Ja.
Verzeihst du mir?
Ich verzeihe dir.
Gut, ja. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann schauen wir kurz voraus auf den großen Preis von Brasilien, ein Sprintwochenende und da bin ich sehr auf Dennis' Einschätzung gespannt, wenn er da als Favoriten sieht. Wir blicken auf unsere diversen Spiele, Tippspiel, F1 Fantasy zurück und tippen natürlich dann noch den großen Preis von Brasilien. Bis gleich, hier bei Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es steht an am kommenden Wochenende der letzte Teil des ersten Tripleheaders von 2 Tripleheadern. Also wer sich das überlegt hat, ja, dass es klug wäre, zu Saisonende 2 Tripleheader zu machen. Mir fehlen die Worte.
Und dann noch 2 Sprints dann noch in einen Tripleheader einzubauen.
Ja, das ist unglaublich. Aber gut, so ist es. Es sind humanere Zeiten für uns, dieses Wochenende, die in Kontinentaleuropa die Formel 1 beobachten. Denn in Brasilien findet das Rennen in Interlagos statt. Einer Strecke, die in den letzten Jahren, Dennis, immer für interessante Rennen gesorgt hat.
Ja, also ich erinnere mich da, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, natürlich Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Also wir hatten da immer wirklich spannende Rennen, großartige Momente. Und ich glaube auch in der aktuellen Situation haben wir zumindest genug Pulver, um da auch wieder eine Lunte reinzulegen, oder?
Ja, absolut. Und wir haben eben diese Sprintkomponente an diesem Wochenende noch und die Überlegung bei Red Bull natürlich den Motor zu wechseln bei Max Verstappen, weil wenn du es machst, dann wahrscheinlich in Brasilien, auch wenn in Las Vegas das Überholen ja nicht so schwer ist, aber in Brasilien könnte es natürlich dann ganz, ganz wichtig werden. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so ist, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, dass Max Verstappen bereits in Brasilien Weltmeister werden kann, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das dürfte eigentlich noch nicht der Fall sein. Dann zumindest in Las Vegas, ja, und Wenn man den Grundstein dafür legen kann in Brasilien, dann wird man das sicherlich tun, obwohl ich nicht glaube, dass er zu den Top-Favoriten gehört. Also Dennis, ich habe das ja vorhin schon anklingen lassen, ich glaube, Ferrari könnte wieder eine gute Rolle spielen und trotzdem rechne ich persönlich eher mit McLaren, weil wenn dieses Unterboden-Update, was in Mexiko vielleicht noch nicht ganz gefruchtet hat, bei Norris dann in Brasilien so richtig einschlägt und wir vielleicht auch wieder einen stärkeren Oscar Piastri sehen, dann könnte das McLaren echt nochmal richtig helfen im Kampf um die Konstrukteurs-WM sowieso. Aber je nachdem, was passiert, auch nochmal um die Fahrer-WM, weil es gibt im Sprint natürlich auch noch 8 Punkte für den Sieger zu vergeben. Dann gibt es im Rennen die 25 Punkte plus die schnellste Runde zu vergeben. Also Norris könnte nochmal ordentlich Punkte sammeln an diesem Wochenende.
Ja, die Chancen stehen gut. Wie gesagt, Max Verstappen wird diese Strafe ja bekommen. Und
na, wir wissen es noch nicht sicher.
Oder höchstwahrscheinlich
genau. Ja.
Aber man geht ja stark davon aus. Und ich glaube, jetzt nach der Performance in Mexiko ist ja auch irgendwo, hat man ja auch gezeigt, dass der Motor nicht mehr der beste ist, den er da jetzt noch im Pool hat. Und das ist eine Riesenchance für McLaren. Und ich glaube, die müssen sie nutzen. Und da müssen sie Gas geben. Deswegen, ich persönlich traue ihnen das zu. Ich würde sie jetzt auch als erste Kraft in Brasilien schätzen, dicht gefolgt von Ferrari oder vielleicht auch gleich auf. Eben weil ich auch glaube, dass das Unterboden-Update da vielleicht noch ein bisschen was bringen kann und weil eben, wenn Max Verstappen dann diese Strafe zieht, zumindest in der Theorie eine Chance ist, Max Verstappen noch ein paar Punkte abzuknüpfen. Also die Motivation sollte da sein. Oscar Piastri wird ein wichtiger Faktor werden, wie weit er da nach vorne fahren kann, weil das ist ja auch das, was ich gesagt habe, wenn du Max Verstappen wirklich in einem potenziellen WM-Kampf Punkte klauen willst, dann musst du dich schon mal mindestens mit beiden Papaya-Autos vor Max Verstappen setzen und eben dann de facto die 10 Punkte abluchsen. Und das wird die Aufgabe sein, aber ich bin sehr gespannt und ich würde Ferrari aber auch jetzt nicht abschreiben, dass die da vielleicht auch wieder durchmarschieren, weil die momentan einfach bockstark sind. Und auf wen ich wirklich gespannt sind die Mercedes. Ob die jetzt nach einem wirklich schlechten Wochenende in Austin und einem besseren, finde ich, einem relativ soliden Wochenende in Mexiko, vielleicht dann auch wieder ein bisschen Stärke finden in Brasilien.
Ja, bei Mercedes bin ich mir halt nicht so sicher, tatsächlich. Tendenziell müsste man eigentlich aufgrund der starken Form in den Rennen davor vielleicht sogar davon ausgehen, dass Mercedes sogar gegen Red Bull ganz gut dastehen könnte. Aber was mich halt wundert, ist, wie sehr sie so im Nirgendwo gefahren sind in Mexiko. Nun ist es nicht vergleichbar, auch von der Höhe nicht natürlich, Mexiko und Brasilien. Und in Brasilien hat auch Lewis Hamilton natürlich ein ganz besonderes Verhältnis zum Land, zu den Leuten. Wir wissen das ja. Ist ihm auch ganz wichtig, dieser Grand Prix. Kann mir eben vorstellen, dass das natürlich nochmal mehr Motivation gibt. Aber beim letzten Sprintrennen in Austin, wo es eigentlich auch ein Ort ist, an dem er viel Motivation verspürt, hat das ja gar nicht funktioniert. Also vieles wird natürlich auch, wie immer, gerade bei Mercedes von der Tagesform abhängen.
Ja, vom Setup her, wie kriegen sie das Auto aufgestellt? Und es ist im Topfeld ja, das muss man eben sagen, die größte Wundertüte. Ne? Im einen Rennen top, im anderen Rennen flop und dann irgendwo im Mittelmaß. Also deswegen ganz abschreiben würde ich sie nie, weil sie eben immer auch mal wieder dafür gut sind, einen Grand Prix zu fahren. Und ein Punkt, den du gerade genannt hast, Lewis Hamilton liebt diese Strecke, liebt den ganzen Flavor, ist ja brennende Eier, ein Senna-Fan und zelebriert das ja auch regelmäßig dort. Also es ist ein Grand Prix, wo ich es mir vorstellen könnte, dass Mercedes da wirklich gut ist, aber genauso gut kann es am Ende dann natürlich auch sein, dass die wieder weg sind von den Top 3 und ja, es ist schwer einzuschätzen, Mercedes zu tippen dieses Jahr ist absolut schwer, ich möchte fast sagen unmöglich, aber ich würde sie zumindest nicht ganz ausschließen, weil ich finde, sie haben von Austin zu Mexiko schon mal wieder einen Sprung gemacht, das würde ich ihnen definitiv zuschreiben.
So, und wem schreiben wir die Favoritenrolle im Kampf um den Best of the Rest zu? Haas, die letzten beiden Wochenenden wirklich, wirklich stark. Ob sie das noch ein drittes Wochenende durchhalten, das finde ich ultra spannend in Brasilien. Dann Alpine. Kann Pierre Gasly, und es wird wahrscheinlich wieder allen voran Pierre Gasly sein, diese starke Form aus den letzten beiden Rennwochenenden konservieren und mitnehmen? Schafft es Alpine auch auf dem Streckenlayout zu überzeugen? Und was passiert bei den Racing Bulls? Die Racing Bulls wahrscheinlich, wenn alles normal gelaufen wäre am Samstag oder nicht gecrashed wäre in der Qualifikation, wären beide in Q3 gekommen vermutlich und wir hätten vielleicht ein ganz anderes Bild da vorne gesehen. Und die Racing Bulls, die plagen sich ja eh echt mit Konstanzproblemen diese Saison, irgendwie durch die Saison auch. Und dass es überhaupt zu diesem Zweikampf gekommen ist jetzt mit Haas, ist natürlich eigentlich aus Racing Bulls Sicht eine absolute Frechheit. Ja? Also wenn man die Saison beginnt und die vielleicht Erwartungen und die Hoffnungen, die man mit Ricciardo und mit Tsunoda hatte, betrachtet und das, was bislang rausgekommen ist, ist es natürlich wirklich, wirklich traurig für dieses Team. Ja, und wo legen wir die Latte an bei Aston Martin? Ja, die sind ja so weit weg davon, eigentlich Best of the Rest zu sein zurzeit. Das ist ja auch krass, dass man das so sagen muss, dass Haas, die Racing Bulls und vielleicht sogar Alpine wieder stärker sein werden als Aston Martin.
Das ist definitiv für Aston Martin ein sehr, sehr großer Bauchschlag, aber es ist aktuell Fakt. Aston Martin bekommt es nicht mehr hin, diesen fünften Platz in der Konstrukteurswertung. Also in der Konstrukteurswertung haben sie den ja relativ sicher, aber auf der Strecke eben diese fünftstärkste Kraft zu sein, das bekommen sie aktuell nicht auf die Strecke. Haas macht momentan einen sehr guten Job. Für mich persönlich auch mein Favorit. Auch so, wenn ich die letzten Jahre betrachte, ich erinnere mich da zum Beispiel an die Pole Position von Kevin Magnussen. Immer wieder gute Rennen gezeigt und ich glaube, dass sie diese Euphorie einfach mitnehmen können und da wirklich stark performen können. Racing Bulls ist dann auch wieder so ein Thema, ist immer wieder eine Wundertüte, aber ich glaube auch mit Liam Lawson, der da wirklich frischen Wind reinbringt und dem Yuki Tsunoda, der von diesem frischen Wind auch mit angetrieben wird, glaube ich auch, dass die Gas geben werden und die wollen eben mit Haas kämpfen und das ist eben nicht der Anspruch, den sie eigentlich haben, mit Haas zu kämpfen. Von daher glaube ich für mich, dass die beiden da sehr, sehr stark performen werden und dann wird sich Aston Martin, glaube ich, irgendwo dazwischen einsortieren, je nachdem auch wieder, wie das Wochenende für die einzelnen Fahrer verläuft. Fernando Alonso ist natürlich auch immer mal wieder gut für gute Quali-Plätze. Lance Stroll fährt in letzter Zeit, finde ich, doch recht solide für die Verhältnisse, in denen sich Aston Martin bewegt, aber reißt auch keine Bäume aus. Also wenn ich jetzt aus dem Bauch raus, würde ich dann sagen, Haas, ein Aston Martin, die Racing Bulls, der zweite Aston Martin und Alpine. Ach, Williams haben wir auch noch. Ne?
Williams haben wir auch noch.
Williams, ja, die können sich auch noch dazwischen. Aber es ist sehr, also, sehr spannend. Aber Haas, spannend. Also wenn ich mich festlegen würde, Haas würde ich sagen, Best of the Rest.
Mhm.
Und du, wenn du jetzt eins wirklich nehmen müsstest?
Ich überlege gerade schon. Der Williams-Call ist natürlich nicht schlecht. Vor allem Franco Colapinto hat natürlich immer noch eine starke Form, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Er fährt als Brasilianer, als Argentinier in Brasilien, ja, ist natürlich auch nochmal ein bisschen spicy, ja, mit dem Tributhelm an Carlos Reutemann. Oh, best of the rest, wenn ich mich festlegen müsste. Na komm, ich sag da mal was anderes, weil wir wahrscheinlich beim Tippspiel gleich wieder beide das gleiche tippen. Racing Bulls. Liam Lawson.
Okay.
Ja. Aber keine Gewähr, ja. Setz kein Geld drauf. Meistens liege ich falsch. Das ist so. Euer Fahrplan fürs Wochenende. Es geht los am Freitag, dem 1. November, mit dem ersten freien Training um 15.30 Uhr deutscher Zeit und dann das Sprint-Qualifying um 19.30 Uhr. Am Samstag der F1 Sprint um 15 Uhr und die Qualifikation um 19 Uhr für das Hauptrennen. Und dieses startet am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit. Ab 17.30 Uhr sind Dennis und ich für euch da bei der Watch Party auf dem YouTube- und Twitch-Kanal von Formel1.de. Bei Twitch sind wir unter twitch.tv/formel1.de/twitch zu finden. Bei YouTube wisst ihr es ja schon, vielleicht habt ihr den ja auch schon abonniert. Wenn nicht, dann macht das auf jeden Fall. Wenn ihr also den Alternativkommentar mit Dennis und mir haben möchtet, die Vorberichte mit Kevin Herrmann, dann seid da auf jeden Fall mit dabei. Da freuen wir uns immer über jeden, der auch aus der Starting Grid Community da mit reinschaut. Die Tippspiele vom Wochenende. Dennis, wir haben beide 1,5 Punkte gemacht. Das heißt, du bist weiter Führender. 46,5 zu 45,5 ist der Abstand. Und wir gratulieren zum Tagessieg aus den Kick-Tipp-Gruppen. Aus Gruppe 1 Hübi mit 51 Punkten. Aus Gruppe 2 Racing Ralph mit 54 Punkten. Und aus Gruppe 3 Der Pferd 91 mit 43 Punkten. Es führt in der Gesamtwertung Margarete weiter aus Gruppe 1 mit 914 Punkten. Ebenfalls aus Gruppe 1 Prince 2512 mit 907 Punkten auf Platz 2. Und Tipper 3000 ist jetzt Dritter, auch aus der ersten Gruppe mit 906 Punkten. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Sven zum Tagessieg mit seinem Team Spaghetti Racing und 267 Punkten. In der Gesamtwertung weiter unverändert auf 1 Team Turbo von Noemi mit 4.904 Punkten, das Goon von David mit 4.597 Punkten auf Rang 2 und die Racing Tigers 05 von Janne auf Platz 3 mit 4.503 23 Punkten. Macht auf jeden Fall weiter mit. Vergesst nicht zu tippen und eure Teams aufzustellen. Und tippen werden wir jetzt auch, Dennis, und zwar die ersten drei fürs Hauptrennen, den Sprintsieger, Pole Position, Platz 10 im Hauptrennen und der letzte im Hauptrennen.
Soll ich anfangen?
Ja, bitte. Ich brauche noch Inspiration.
Okay, also ich sage, Lando Norris gewinnt vor Charles Leclerc und Max Verstappen. Lando Norris gewinnt auch den Sprint, holt die Pole. Platz 10 wird Pierre Gasly und letzter wird Guan Yu Zhou.
Ja, die Joe, der Joe-Typ ist immer so klar, ne? Aber hat es diese Woche hat es ja geschafft, nicht letzter zu werden.
Ja.
Okay. Ich sag, dass Sainz macht's nochmal, gewinnt vor Verstappen und Norris. Dann im Sprint gewinnt Norris. Da gehe ich mit. Pole Position Sainz. Platz 10. Ah, das ist spannend. Das ist spannend. Platz 10 sage ich Colapinto und letzter gewerteter Fahrer Alex Albon. Damit wir da auch ein bisschen was anderes haben und ich vielleicht Punkte gut machen kann. Ich muss auch was machen, damit ich auch ein bisschen aufholen kann. Ne? Denn auch ich möchte hier dieses Tippspiel natürlich gewinnen gegen dich, Dennis. Das ist doch ganz klar. Das war Starting Grid für diese Woche. Dennis, vielen Dank. War eine tolle Ausgabe, fand ich.
Ja, sehr gerne und auch mein Dank an dich und an alle da draußen, die zugehört haben. Eine traumhafte Woche.
Ja, habt eine schöne Woche. Viel Spaß bei der Formel 1 am Wochenende. Abonniert Starting Grid, wo auch immer ihr uns abonnieren könnt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Downcast, Podcast, irgendein Podcatcher eurer Wahl. Irgendwo werdet ihr uns hören können. Abonniert uns, rezensiert uns, schickt uns gerne Feedback. Wir freuen uns über alles und wünschen euch bis zum nächsten Mal, nächste Woche Montag, alles Gute. Passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.